Ja, Jesus im Tod, wie im Leben, getreu an dir bleiben, getreu sich zu dir halten, ist ein Geschenk deiner Gnade. Weil der Feind auf vielfältige Weise versucht, uns zu trennen von dir, durch allerlei Versuchungen, durch unser Fleisch, durch die Wünsche der Seele, selbst durch die Befleckung des Geistes. Auch dieses Wort steht geschrieben. So lass uns ganz fest an dir bleiben, verbunden durch das Lob, wie wir heute Morgen schon gehört haben, verbunden durch das Wort, eins im Geist, getragen von der Macht deines Wortes und deiner Liebe. Jesus, habe Dank, dass wir auf der Seite des Stärkeren sind, dass uns das Wort gilt, im Leben herrschen durch den einen, aber nicht durch uns, sondern durch den einen, durch dich, Herr Jesus. So lebe du ganz, fülle uns ganz und werde uns immer größer, Herr Jesus. Dass wir dir immer ähnlicher werden, schon in dieser Zeit und Welt, bis wir einmal dir gleich sein werden, dich schauen in der Herrlichkeit. Und so komm und segne uns auch heute Morgen in diesem Dienst heute Morgen und lass auch etwas aufleuchten von deinen Geheimnissen, von den Wegen des Lichts, aber auch die Wege durch die Finsternis, die dann doch zum Ziel führen. Dich allein wollen wir anbeten, Vater, im Namen Jesu und dir die Ehre geben. Amen. Wir haben, das heißt nicht ich, das war ein Vorschlag von Wolfgang Jugel, wie bis jetzt immer, für die Brüderkonferenz ein Thema zu finden. Und dieses Mal die Erde, Zentrum des göttlichen Heilswillens. Mein Thema heute Morgen lautet Manasse, König von Juda. Nun könnte man fragen, was hat er König von Juda, der Manasse, mit dem Heilswillen Gottes auf dieser Erde zu tun? Nun ja, am Ende werden wir schon sehen, dass da doch tatsächlich gewisse Verbindungen und Beziehungen da sind. Über Manasse, den König von Juda, zu sprechen, ist kein alltägliches Thema, weil der König von Juda namens Manasse der böseste und gottloseste König war, den Juda hervorgebracht hat. Er wurde nur noch, wie man neudeutsch sagt, getoppt von seinem Sohn Amon, der allerdings nur 2 Jahre regierte und dann ermordet wurde. Und von ihm heißt es, und er mehrte die Schuld. In den 55 Jahren seines Lebens als König, bestimmt der größere Teil, hat Manasse gottlos gewirkt und gewütet wie kein anderer vor ihm. Nicht wahr? Häufig wird über David gesprochen. Da hat Wolfgang Jugel ein Buch geschrieben, König David, König Jesus, und auch in unseren Konferenzen und Vorträgen hin und her, da hört man immer wieder ein Thema David, nicht wahr? Es ist nicht verboten, wenn ich sage, 2 Vorträge von Daniel Muhl habe ich gehört über David, und einmal über David, einmal über Joab und David, das sind ja öffentliche Dinge, deshalb muss ich nicht etwas aus dem Geheimen erzählen. Nicht wunderbare Sachen, David, der König nach dem Herzen Gottes. Nun, das war Manasse ganz bestimmt nicht. Ich habe es schon gesagt, er war der schlimmste König von Juda und regierte 55 Jahre. Der nächste war dann Usia, der vor ihm war, der hat 52 Jahre geschafft. Und man predigt über diese Dinge nicht so gerne. Ich ging schon mit diesem Thema um. Da saß mir ein Mann gegenüber, ein jüngerer Mann gegenüber, und er erzählte mir, Ich habe eine Magisterarbeit über Manasse geschrieben. Oh, war ich natürlich interessiert. Und dann haben wir so ein bisschen weiter geredet und dann habe ich ihn gefragt, ja, aus welcher Methode haben Sie das erarbeitet? Sagte er mir, ja, auf der Basis der historisch-kritischen Forschung und der Wellhausenschen Wellenscheidungstheorie. Oh, habe ich dann zu ihm gesagt, das liege ich aber ganz auf der anderen Seite. Sagt, das wusste ich doch, habe mir doch gedacht. Da habe ich gesagt, Sie können Sie mir diese Magisterarbeit nicht zugänglich machen. Da sagt er, ich habe die in meinem Mail, da in mein Ding noch drin, in meinem Internet noch drin, ich schicke sie Ihnen. Er hat sie mir nie geschickt, ich habe ihn dann angemahnt, aber er hat mir immer noch nicht geschickt, dann wird es auch wahrscheinlich nicht schicken. Es ist jetzt auch gar nicht so wichtig, nachdem ich ja nicht auf der Basis der historisch-kritischen Forschung arbeite, aber es wäre mal interessant gewesen, da wird noch herausgearbeitet, wie die politischen Beziehungen waren zwischen Assyrien, Ägypten und was da alles noch mitgespielt hat. Das spielt ja natürlich eine große Rolle. Die Dinge, die in den zweiten Chronikabüchern und im ersten, zweiten Königebuch geschrieben sind, sind für sie nicht so wichtig, dass er gottlos war und Gott ihn strafte. Da geht es nur um die Beziehungen, der politischen Beziehungen. Für mich ist das, dieser Vortrag, ein Anfang. Ich habe also über Manasse noch wissentlich keinen Vortrag in unseren Reihen, in unseren Kreisen gehört, auch nicht in unserer Gemeinde, bis auf eine Ausnahme, die werde ich nachher sagen. Aber vielleicht entwickelt sich das Thema eines Tages weiter, ich weiß es noch nicht. Ich lese Ihnen jetzt zuerst einmal Bibeltexte vor. Und dann steigen wir ein bisschen in die Historie, in die Geschichte und entwickeln das Thema weiter. Ich lese am besten nach der Chronika. Wir finden das Thema in 2. Chronika 33 und in 2. Könige 21. Es ist sehr parallel, die Texte, die sind sehr bis teilweise ganz gleich, dann sehr ähnlich. Ich nehme jetzt einmal die Chronika. Texte. 2. Chronika 33 als Abvers 1. 12 Jahre war Manasse alt, als er König wurde und regierte 55 Jahre in Jerusalem. 2. Chronika 33, jetzt Vers 2. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach den Gräueln der Nationen, die der Herr vor den Söhnen Israels vertrieben hatte. Und er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia niedergerissen hatte. Und er richtete Altäre für die Baalim und machte Ascherim und warf sich nieder vor dem ganzen Heer des Himmels und diente ihnen. Und er baute Altäre im Hause des Herrn, von dem der Herr gesagt hatte, in Jerusalem soll mein Name sein für ewig. Und er baute für das ganze Heer des Himmels Altäre in den beiden Vorhöfen des Hauses des Herrn. Und er ließ seine Söhne durchs Feuer gehen im Tale Ben-Hinnom. Davon kommt ja das Wort Hölle, Gehenna, von Ben-Hinnom. Und dort war er der Zweite, der Groß- oder Urgroßvater von ihm. Das war Ahas, der war der Erste, der seine Kinder durchs Feuer gehen ließ. Und er trieb Zauberei und Beschwörung, Magie und ließ sich mit Totengeistern und Wahrsagergeistern ein. Er tat viel Böses. Er tat viel, was böse war in den Augen des Herrn, und ihm zum Zorn, um ihm zum Zorn zu reizen. Jetzt Vers 9, ich lasse jetzt zwei Verse aus, die kommen später dran. Aber Manasse verführte Juda und die Bewohner von Jerusalem, mehr Böses zu tun, als die Nationen, die der Herr vor den Söhnen Israels ausgetilgt hat. Ich lese jetzt schon auch das, was dann im zweiten Teil kommt. 33,10. Und der Herr redete zu Manasse und zu seinem Volke, aber sie achteten nicht darauf. Da ließ der Herr die Heerobersten des Königs von Assur über sie kommen. Und sie nahmen Manasse gefangen und banden ihn mit ehernen Fesseln und führten ihn nach Babel. Und als er so bedrängt war, flehte er den Herrn seinen Gott an und demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter. Und betete zu ihm, und er ließ sich von ihm erbitten, und er hörte sein Flehen und brachte ihn nach Jerusalem in seine Königsherrschaft zurück. Da erkannte Manasse, dass der Herr der wahre Gott ist. Jetzt kommt sein Mauerbau, das mache ich dann später. Ich möchte aber noch eine Stelle Ihnen jetzt vorlesen. Jetzt gehe ich in 2. Könige 21. Und dort Vers 16, 2. Könige 21, Vers 16. 2. Könige 21, Vers 16. Manasse vergoss auch sehr viel unschuldiges Blut, bis er Jerusalem damit anfüllte, von einem Ende bis zum anderen, abgesehen von seiner Sünde, mit der er Juda zur Sünde verführte, zu tun, was böse war in den Augen des Herrn. Und dann kommen noch 2 Verse, wo darüber geschrieben ist, wo seine Geschichte niedergeschrieben ist und wann und wo er begraben wurde. Und jetzt lese ich Ihnen noch 2 Verse aus dem Propheten Jeremia vor. Jeremia Kapitel 15, den Vers 1 und Jeremia Kapitel 15, den Vers 4. Jeremia 15, 1, und der Herr sprach zu mir, selbst wenn Mose und Samuel vor mir ständen, würde sich meine Seele nicht zu diesem Volke wenden. Treibe sie von meinem Angesicht weg, dass sie fortgehen. Jeremia, der Prophet, der dann auch die Eroberung durch Nebukadnezar miterlebte. Und jetzt der 4. Vers. Jeremia 15, 4. Und ich will sie, das Volk, zum Entsetzen machen für alle Königreiche der Erde. Um Manasses Willen, des Sohnes Hiskias, des Königs von Juda, wegen all dessen, was er in Jerusalem getan hat. Man könnte die Königszeit einteilen, das ist aber dann eine Privatsache, sage ich schon, denn jeder wird es ein bisschen anders machen, in die 2 Könige, David und Salomo. Und dann von Rehabeam bis eventuell Usia oder ich sage einmal bis Ahas, den Urgroßvater von Manasse, weil Ahas der Erste ist, der seine Kinder durchs Feuer gehen ließ. Und dann vielleicht noch bis Josia, von Josia abkommt dann das Ende. Aber man kann das auch ganz anders machen. Man kann bis Usia gehen, von Usia nochmal unterteilen. Das sage ich nur deshalb, damit man ein Gefühl entwickeln kann für die Könige von Juda. Dass es nicht so eine Liste ist, sagen wir mal, ich habe es nicht nachgezählt, 20 Namen. Und man weiß nicht, wo der Erste, der Zweite und der Hintere und der Vordere ist. Unter dem König Usia, den kennen wir von dem Propheten Jesaja, im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf erhabenem Thron und so weiter. Unter dem König Usia, dessen Regierungszeit kurz vor dem Jahr 800 begann und der 52 Jahre regierte, erlebte Juda eine seiner großen Blütezeiten. Am Ende seines Lebens, habe ich schon zitiert, erlebte Jesaja seine endgültige Berufung. Er war dann Prophet und so können wir das dann auch sehen, wie die Propheten mitgelaufen sind mit den Königen. Er war dann Prophet unter den Königen Jotham, das ist der Sohn von Usa oder Usia gewesen, der ist auch noch Asaria. Er war dann Mitregent, weil er krank war, der hatte den Aussatz, bekannte Geschichte, er wollte im Tempel opfern. Also, er war dann Prophet unter den Königen Jotham und dessen Sohn Ahas, den ich schon erwähnt habe, als der Erste, der seine Kinder durchs Feuer gehen ließ, und dessen Sohn Hiskia. Micha, der Prophet Micha, da sind noch, Entschuldigung, Reste aus der Micha-Konferenz da. Micha deckt teilweise die Zeit von Jesaja ab. Er wirkte unter dem Sohn von Usia, das ist Jotham, dann auch unter Ahas und auch unter Hiskia. Ahas, wie ich jetzt mehrfach sagte, war ein gottloser König. Er scheint noch etwas Anstand gehabt zu haben, weil er anscheinend die Propheten nicht verfolgte. Zumindest wurde Jesaja nichts Böses zugefügt und bei Micha lesen wir das auch nicht. Er war der erste König, der seine Söhne im Tal Hinnom, Gehinnom, Tal Hinnoms, davon Gehenna oder Hölle, der seine Kinder durchs Feuer gehen ließ und sie opferte. Dessen Sohn Hiskia war der bekannte König, der dann den Götzenkult seines Vaters abschaffte. Und er wurde einer der frömmsten Könige Judas überhaupt. Die frömmsten Könige Judas neben David waren die nach dem Herzen, die nach dem Weg und der Weise Davids lebten. Da gibt es nur drei oder vier. Der erste ist der Asa, der zweite ist der Hiskia und der dritte ist der Josia. Und der Josaphat bekommt es gerade noch so, jetzt sage ich es mal so etwas im Dialekt mit Ach und Krach. Ja? Der schafft es nicht mehr ganz, aber so fast. Ja, von diesen ist immer wieder eigenartig, dass dann so ein gottloser König wie der Ahas einen frommen Sohn bekommt und so ein frommer König wie der Hiskia so einen gottlosen Sohn. Hiskia war auch ein bekannter Bauherr. Seine Lebensgeschichte ist auch Stoff für die Sonntagsschule natürlich. Bekannt ist auch, dass er wegen eines Geschwürs sterben sollte. Aber auf sein Gebet hin gab ihm der Herr noch weitere 15 Jahre. Und das alles ist verwoben mit der Jesaja-Geschichte, das wissen Sie auch. In dieser 15-Jahr-Periode, die ihm noch geschenkt worden ist, wurde Manasse geboren. Denn mit 12 Jahren kam er auf den Thron. Er wurde der schrecklichste König aller Könige in Juda. Warum kam er auf den Thron? Anscheinend hatte das Haus Davids je länger, je mehr Nachwuchsprobleme. Entweder starben sie Söhne, sie wurden umgebracht, siehe Atalia, da kam dann Joas hervor, auch eine Geschichte besonderer Art. Vielleicht, ich weiß es nicht, ich habe versucht, Kommentare nachzulesen, mindestens die ich besitze, da steht nichts drin, vielleicht hatte Hiskia gar keine Kinder, wer weiß. Vielleicht ist aber auch sein Gebet zu dem Herrn um weiteres Leben. Oder sie kamen auch durch politische Gegebenheiten um. Da kamen mal die Assyrer und andere und haben die Stadt Jerusalem erobert. Die haben dann auch wahrscheinlich mit den Königssöhnen ab und zu und bei einem einen oder anderen kurzen Prozess gemacht. Jedenfalls dürfte Manasse im Alter von 12 Jahren, das heißt schon jetzt in der Bibel, den Thron bestiegen haben. Vielleicht die einzige Alternative, die es gab. Vielleicht war auch dieser Manasse der Traum des Vaters. Manasse heißt er auf Deutsch vergessen machen. Vielleicht versucht er zu vergessen, was an Gerichtsworten die Propheten ihm erzählt haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht sah er ihm einen Hoffnungsschimmer. Aber er wurde dann bitter enttäuscht. Er hat es ja nicht mehr miterlebt, aber das Volk wurde bitter enttäuscht. Und dann habe ich Ihnen vorgelesen, dass der Herr Propheten schickte. Propheten zu den Königen und die haben sie gewarnt. Ich habe ihn auch vorgelesen und sie hörte nicht auf sie. 2. Könige 21, 10 und 2. Chroniker 33, Vers 10 und Vers 18. Viele Propheten geben die Zeit ihres Wirkens an. Das ist dann auch wichtig für die Historiker. Dann können sie das besser einteilen, wer dann wann gelebt hat und was getan hat. Ich habe schon erzählt, Jesaja lebte von Usia bis Hiskia. Dann gab es noch einen Prophet, Hosea, den habe ich bis jetzt noch nicht erwähnt. Der wirkte von Usia bis Hiskia und in der Zeit Jerobeams des Zweiten von Israel, wird dann auch erwähnt. Micha wirkte von Jotham bis Hiskia. Und dann kommt in der Reihenfolge der 12 kleinen Propheten der Prophet Habakuk. Da steht nichts drin, wann er gewirkt hat. Und nach ihm kommt der Prophet Zephania und der wirkt dann schon in der
Zeit Josias, also später. Und mit Auslegern und wie ich das auch selbst beurteile, könnte ich mir vorstellen, dass Habakuk in die Zeit des Manasse fiel. Die Propheten haben bestimmt ohne besonderen Hintergrund gewirkt, einfach eine Prophetie im Namen Gottes ausgesprochen. Aber oft waren auch bestimmte äußere Erscheinungen Anlässe, dass Propheten wirkten. Und für den Propheten Habakuk, ich werde am Schluss noch kurz darauf zu sprechen kommen, dürfte der Hintergrund des gottlosen Manasse ein Hintergrund gewesen sein für das, was er prophezeit hat, dass man das überhaupt dann auch verstand. So, und jetzt steigen wir dann doch etwas tiefer in die Auslegung ein nach all diesen Vorbereitungen. Der Vater von Manasse war Hiskia. Das ist also jetzt mehrfach gesagt worden. Und seine Mutter hieß, jetzt frage ich mal einfach so, nicht um sie, jetzt kein Schulunterricht da, einfach um sie ein bisschen vom Einschlafen zu hindern heute Morgen und ein bisschen ans Mitarbeiten zu gewöhnen. Wer war die Mutter von Manasse? Seine Mutter hieß Chefziba, 2. Könige 21,1. Seine Mutter hieß Chefziba, auf Deutsch, meine Lust an ihr oder nach ihr habe ich verlangen. Und nun frage ich weiter, wo kommt dieser Name noch vor in der Schrift? Natürlich, da haben Sie jetzt ein Problem mit dieser Frage, weil da steht der deutsche Name. Aber manche Übersetzungen bringen auch den Namen irgendwo in der Fußnote, den hebräischen Namen Chefziba. Dazu lese ich Ihnen jetzt Jesaja 62, Vers 4. Jesaja 62, Vers 4. Das geht schon in Vers 1 los, Jesaja 62, Vers 1, die berühmte Kapitel. Um Zions Willen will ich nicht schweigen und um Jerusalems Willen will ich nicht stille sein, bis ihre Gerechtigkeit hervorbricht, wie Lichtglanz und ihr Heil, ihr Rettung wie eine lodernde Fackel und so weiter und so weiter. So, jetzt Vers 4. Nicht mehr wird man dich, Jerusalem, Verlassene heißen und dein Land nicht mehr Wüste heißen, sondern man wird dich nennen, meine Lust an ihr, und hebräisch Chefziba. Jerusalem ist das wahre Chefziba, die begehrte Stadt, die begehrte Braut, die begehrte Frau, und dein Land wird Vermählte heißen, vermählt, Land und Stadt sind vermählt mit dem lebendigen Gott. Das war zu allen Zeiten die Tragik Jerusalems und Israels. Da hat Gott sein Modell Hiskia, Stärke Gottes oder stark ist Gott, sagt, das ist stark, das ist der Bräutigam sozusagen. Und sein Modell Chefziba, das ist die Frau von Hiskia, auf die Bühne Israels in der Geschichte gebracht. Und dann kommt aus diesen frommen Leuten, ich nehme an, dass auch die Chefziba eine fromme Frau war, und dann kommt aus dieser Verbindung der schlimmste aller Könige hervor. Das ist die Tragik unserer gefallenen Welt, dass aus dem erwählten Israel Abfall und Götzendienst hervorkamen. Und das ging so durch die ganze Geschichte. Die geistliche Frucht, die sie bringen sollten, von dem Weinstock und dem Feigenbaum und Olivenbaum, war gegen den lebendigen Gott gerichtet. Da irgendwo, ich meine es, im Weinberglied, Jesaja 5 oder 12 heißt es, sie brachten nur Härlinge hervor. Nicht, wer durch den Weinberg geht, Härling, das sind solche Rispen, da ist nichts Rechtes dran, darf man ja nicht, wenn man Trauben liest, in den Eimer werfen, sie gehören auf den Boden auf jeden Fall. Und diese Herrlinge, das nur so bei, so nebenbei, die darf man deshalb auch nicht beim Lesen in den Traubeneimer werfen, weil er den Wein sauer macht und den Wein schlecht macht. Das Zeug muss raus, das versäuert den Wein, also den Saft. Die geistliche Frucht war gegen den erwählten Gott gerichtet. Deshalb Babylon und deshalb das heutige Exil, obwohl die Juden sagen, es ist ein Exil ohne Grund. Wir wissen nicht, warum wir ins Exil geführt worden sind. In unserer Zeit also ist Jerusalem die begehrte Stadt, die auch Weib und Braut ist, die aber Gott nicht gefallen kann. Und doch bleibt sie die erwählte Stadt um der Väter willen, des großen Königs Stadt, kann man im Römerbrief nachlesen. Römer 11, glaube ich, steht es. Erwählt um der Väter willen, aber Feinde um des Evangeliums willen. Und in den schlimmsten Fällen wurde sie und wird sie noch werden zu einer Stadt der Sünde und des Blutvergießens. Erst wenn der Herr sein Volk nach allen Gerichten annimmt, dann wird sie zur wahren Chefziba, zu der begehrten Stadt, die ihrem geistlichen Auftrag gerecht wird. Auch für Jerusalem gilt, was in Römer 11, Vers 29 steht. Die Gnadengaben, Berufungen Gottes sind unbereubar. Und Vers vorher 28 ist Geliebte um der Väter willen. Dazu müssen Sie, das machen wir jetzt heute Morgen nicht, aber vielleicht haben Sie in diesen Tagen oder heute Zeit, einmal Hesekiel 16 lesen. Ab Vers 1, Hesekiel 16. Da ist über die Geburt Jerusalems, von der Geburt Jerusalems die Rede. Dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hethiterin. Nicht, das war eine kanaanitische Gründung. Und dann wie gesagt, ging Gott vorbei, wie dann das Kind geboren war und in seinem Blut sabbelte. Es wurde nicht abgewaschen, mit Salz nicht abgerieben, heißt er dann übertragen. Da wurde nicht die Sünde abgewaschen, vor allem sie wurde nicht, der Nabelschnur wurde nicht abgeschnitten. Das heißt, Jerusalem blieb immer an dem Geist hängen, an der Versorgung hängen von diesen Göttern und Götzen Kanaans. Dann ging er vorbei und es ist Zeit der Liebe und dann verliebt sich, bildlich gesprochen natürlich, der Gott Israels in diese Stadt. Und dann entwickelt sie sich, wird eine junge Frau, eine mannbare Frau und dann hurt sie und geht zum Götzendienst und verlässt ihren ersten Geliebten, den Gott Israels. Und dann heißt dann weiter, wie er sie dann ins Gericht führt, um sie zurechtzubringen. Ein spannendes Kapitel über Jerusalem. Da ist sie noch einmal beschrieben, jetzt ohne Namen Hephzibah zu nennen, da ist sie noch einmal beschrieben als die Hephzibah, als die er begehrte, und sie ist von ihm abgefallen. Und so ein König zu solch einer Prophezeiung und solch einer Gegebenheit passt ein König wie Manasse in besonderer Weise. Und damit ich es nicht vergesse, soll ich noch hinzufügen, in der Zukunft wird sie noch schlimmer werden. Sie kennen alle die Stelle in Offenbarung 11, Vers 8, dass sie genannt wird Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. So, und jetzt lese ich noch einmal aus diesem Sündenregister des Manasse vor, oder ich gehe das noch mal durch. Er machte Altäre all den Göttern und Götzen, beugte sich vor ihm nieder, beugte sich vor dem Himmelsheer nieder, baute Altäre für die Baale und machte Ascherim, das sind solche Statuen, und warf sich vor ihnen nieder. Dann vergoss er sehr viel unschuldiges Blut, das war die zweite Königestelle, 21, 16, bis er Jerusalem damit anfüllte, von einem Ende zum anderen, abgesehen von seiner Sünde, mit der er Juda zur Sünde verführte und tat, was böse war in den Augen des Herrn. Manasse muss in Jerusalem in einer Art und Weise gewütet haben, dass unter der Sicht des alten Bundes das Gericht notwendig war.
Und Sie kennen alle auch die Stelle aus 5. Mose 28, wo dann der Fluch auf dem Berg Gerazim der Segen aus Gerazim und der Fluch auf Ebal. Und das ist da graus, sonst kann man gar nicht lesen. Und ich will dich noch 7-mal mehr richten, wenn du das nicht tust. Und nochmal 7-mal.
Gott richtet seine geliebte Stadt und sein geliebtes Volk. Nicht aus Jux und Tollerei, sondern weil er sie zurechtbringen möchte. Eine gottgemäße Braut, eine gottgemäße Frau.
Und das lese ich noch einmal, was ich schon am Anfang gelesen habe, die Jeremia-Stelle. Und das muss so schlimm gewesen sein, dass wir in Jeremia 15,1 lesen: Auch wenn Mose und Samuel vor mir ständen, so würde meine Seele sich nicht zu diesem Volke wenden. Jeremia 15,4, wissen Sie, und da steht Seele wendet sich nicht. Aber da gibt es noch einen, mein Geist. Nicht, da hat der Herr mitgelitten über Hosea, mitgelitten, das steht, glaube ich, in Hosea, hat mitgelitten über Ephraim, war in seinem Innern berührt über die Sünden.
Ja, und ich will sie zur Misshandlung, ja, und so würde meine Seele sich nicht zu diesem Volke wenden. Jeremia 15,4, und ich will sie zur Misshandlung hingeben allen Königreichen der Erde. Um Manasses Willen des Sohnes Hiskias, des Königs von Juda, wegen dessen, was er in Jerusalem getan hat. Nicht wahr, das ist damals gewesen, in der damaligen Welt, da haben die Assyrer und die Babyloner alle Völker der Erde sozusagen mitgebracht. Denen hat er sie zur Misshandlung hingegeben, 70 Jahre. Aber am Ende, wenn der Schlimmste kommt, dann werden sie noch einmal zerstreut und alle Völker. Und dann erfüllt sich dieses Wort in besonderer Weise.
Und nun möchte ich darauf eingehen, Manasse und die antichristliche Zeit, oder noch deutlicher jetzt schon, Manasse und der Antichrist. Es gibt in der Schrift eine Vielzahl von Modellen auf den Antichristen. In Judas Brief, Kapitel 11, gibt es noch ein Kapitel in Vers 11, ist ein Dreigespann angedeutet oder genannt. Drei Männer. Da wird von den Bösen, die wie unvernünftige Tiere ihren Weg gehen und sich verderben, gesprochen, und heißt es: Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich verloren dem Irrtum Balaams überliefert, das Bileam, und in dem Widerspruch, dem Widerspruch Koras sind sie umgekommen. Für mich ist das Dreigespann Kain ein Bild auf Satan, Kain der Schmied, Balaam oder Bileam der falsche Prophet und der Widerspruch, da steht ja dieses Wort Anti im Griechischen, der Widerspruch Koras, das ist ein Bild auf den Antichristen. Wenn wir die Schrift symbolisch auslegen, stoßen wir immer wieder auf solche Personen und Zusammenhänge, die auf die letzte Zeit hinweisen. Solche Gestalten waren teilweise auch die römischen Kaiser, die sich als Gott verehren ließen. Nicht wahr? Das war auch das Problem der jungen Christenheit. Die mussten dem Kaiser räuchern, damit sie ihn anerkennen als Gott. Das haben sie verneint, sie haben vieles mitgemacht. Und da haben sie nicht mitgemacht. Das hat sie dann eben den Tod gebracht, in oft übelster Weise, dass man sie in den Stadien und was da gab, in den Arenen als lebendige Fackeln dann einfach angezündet hat. Im Allgemeinen gilt der Nero als der Schlimmste.
Wie so manches Mal, wenn ich mich dann mit den Dingen beschäftige, dann gehe ich nicht mehr ganz den Weg der Allgemeinheit. Ich kann das bei dem Lehrer nicht ganz so sehen. Es gab noch andere, die vielleicht dieses Zeugnis noch besser verdienen. Nero hat ja zum Beispiel dem Volk Israel nichts Böses getan, hängt auch mit seiner Frau zusammen, die wohl aus einem jüdischen Hintergrund kam. Gott hat auch diesen Kaisern und Königen oft auch einen Christen oder früher in Israel einen Propheten zur Seite gestellt. Nero, Paulus stand vor Nero. Er stand vor dem Kaiser und damals war Nero der Kaiser, hat ein Zeugnis bekommen. Und das ging bis in die heutige Zeit. Vor den Großen gibt Gott oft genug irgendeinen Zeugen Jesu. Ich habe das mal von dem Fidel Castro gelesen, dass da auch einer bei ihm war. Bei Nebukadnezar war der Daniel. Das muss nicht in jedem Fall so sein. Aber ich denke, dass die Großen, auch die Diktatoren, durchaus von irgendjemand ein Zeugnis bekommen über die Wahrheit. Da gibt es neben Nero noch andere, denke ich an Domitian oder den Diokletian. Einen besonderen, den erwähne ich, nachher noch. In der Bibel wird ein Darsteller ganz besonders erwähnt, dieses Antichristen, und das ist Antiochus Epiphanes IV., von dem Propheten Daniel vorausgesagt und dann 164 nach Christus, eingebrochen in Jerusalem. Jesus greift das Thema auch auf und von den Makkabäern dann niedergerungen. Dieser Antiochus Epiphanes IV., der geht auf die Daniel-Prophetie zurück und ich sagte schon, Jesus greift dieses Thema auf. Zentrale Aussage ist der Gräuel der Verwüstung 164 im Tempel aufgestellt von diesem König. Ein Gräuel, der auf an heiligem Orte stand. Die Jesusstelle steht in Matthäus 24, 15. Die anderen Dinge ab Daniel 9 ungefähr kann man das nachlesen. Später stand nochmal ein solcher Gräuel auf dem Tempelplatz. Und das war nach dem Bar Kochba-Aufstand, der 132 nach Christus losging. Diesen stellte der Kaiser Hadrian auf dem Tempelberg, nachdem er 135 nach Christus den Bar Kochba-Aufstand niedergeschlagen hatte. Mindestens ein Standbild von ihm stand da oben. Und von da an wurde Jerusalem endgültig zu einer heidnischen Stadt. Hadrian war früher Statthalter von Syrien und er kannte Palästina sehr gut. Zunächst war er den Juden gegenüber sehr freundlich aufgeschlossen. Man sprach sogar von einem Wiederaufbau des Tempels. Dann kam ein Gesinnungswechsel, wahrscheinlich und mit Sicherheit ist das auf seiner Palästina-Reise 130 nach Christus gewesen. Und dann wollte er Jerusalem zu einer griechisch-römischen Stadt, zu einer heidnischen Stadt machen und das rief den Zorn der Juden hervor. Das war damals eine breite Bewegung gegen Rom, die auch über Israel hinaus schwappte. Und die römischen Legionen mussten dann in diesem Krieg nicht nur eine Niederlage hinnehmen. Bis er dann die Truppen aus England holte unter Severus, ist jetzt nicht so wichtig. Und der hat dann die Sache in einem Zermürbungskrieg erledigt. Hadrian siegte und jetzt begannen die Juden langsam zu verstehen, dass vorerst mit einer Rückkehr nach Israel nicht zu rechnen ist. Und sie stellten sich auf eine längere Zeit der Galut oder des Exils ein. Nach dem Aufstand hieß Jerusalem Colonia Aelia Capitolinum nach dem Namen des Hadrian, der Aelius hieß und irgendein Schutzgott von Rom hieß wohl auch so. Jetzt wurde Jerusalem zu einer römischen Stadt, und wenn Sie Jerusalem besuchen, dann haben Sie das deutlich vor Augen, wenn Sie durch die Karto gehen. Da gab es eine Nord-Süd-Karto, eine West-Ost-Karto. Karto heißt Herz. Also das geht da irgendwie, nennt sich das die Straße durch das Herz der Stadt. Warum die das so nennen, ist mir nicht im Moment nicht mehr geläufig, auch nicht wichtig. Und dann hat er Folgendes gemacht, nicht nur ein Standbild dort aufgestellt, sondern hat oben auf dem Tempelberg auch einen Jupiter-Tempel draufgesetzt. Und dort, wo heute die Grabeskirche ist, ein Venus-Tempel. Den Juden war verboten, die Stadt zu betreten. Und jetzt kehren wir zurück zu Manasse. Und ich lese Ihnen das vor, was ich vorhin nicht gelesen habe, um Ihnen das jetzt so ganz massiv zu präsentieren. 2. Chronika 33, Vers 7 und 8 und noch einen Vers aus 2. Könige 21, 7. Und 2. Chronika 33, 7. Und er stellte das Götterbild des Götzen, das er gemacht hatte, in das Haus Gottes, von dem Gott zu David und seinem Sohn gesagt hatte, in diesem Haus und in Jerusalem, das ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe, will ich meinen Namen für ewig niederlegen. Und ich will den Fuß Israels nicht mehr aus dem Lande weichen lassen, dass ich euren Vätern bestimmt habe, wenn sie nur darauf achten, alles zu tun, was ich ihnen geboten habe, nach dem ganzen Gesetz und den Ordnungen und den Rechtsbestimmungen durch Mose. Und jetzt blättern wir vor, muss man sagen, zu 2. Könige 21, 7. 2. Könige 21, 7. Und er stellte das Götterbild der Aschera, das er gemacht hatte, in das Haus, von dem der Herr zu David und seinem Sohn Salomo gesagt hatte, in diesem Haus und in Jerusalem, das ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe, will ich meinen Namen für ewig niederlegen. Sehen Sie, wir sehen das doch im Allgemeinen so, dass höchste antichristliche Tun, die höchste Form antichristlichen Wesens ist, in Jerusalem, im Tempel, eine Götterstatue aufzustellen. Und genau das hat Manasse gemacht. Das hat weder die gottlose Athalia fertiggebracht, noch der gottlose Ahas von seinem Sohn Amon. Weiß ich es nicht, steht auch nicht viel drin. Aber Manasse, der schlimmste König, hat es gemacht. Dazu kommen Ungerechtigkeit, Blutvergießen, bestimmt auch Günstlingswirtschaft, Verfolgung der Propheten und der theologischen Gegner. Manasse, ein Vorbild, längst vor Antiochus Epiphanes, längst vor Hadrian und wer sonst noch da oben gewütet und gewirkt hat, und hat voraus dargestellt, was einmal kommen wird. Manasse war ein Anschauungsobjekt für antichristliches Treiben. Ältere Propheten wie Hosea und Joel, aber auch Jesaja in der sogenannten Jesaja-Apokalypse in Jesaja 24 bis 35 bereiten das Bild vor. Erst durch die letzten Propheten wie Jeremia und Zephania und Zacharia und schließlich Daniel wird das Endzeitbild vervollständigt. Manasse wird zum Darsteller und zum Repräsentanten des Antichristen in seinem gottlosen Tun. Und meines Erachtens gehört in diese Zeit der Prophet Habakuk mit seiner Prophetie. Nur weniges aus dem Propheten Habakuk kann man direkt auf Manasse deuten, weil es ja hier auch um die Feinde geht, die um der Sünde willen in Jerusalem einbrechen. Und dafür kann natürlich Manasse kein Bild sein. Was den Propheten Habakuk in Verbindung mit Manasse bringt, ist, wie erwähnt, seine Gottlosigkeit, die dann der letzte Herrscher zu seiner Ausreife bringt. Und ich möchte Ihnen jetzt einfach aus dem Propheten Habakuk, da geht es sehr stark um die Chaldäer, wenigstens einige Verse oder einige Verse lesen, die auf den Propheten, die auf den König Manasse deutbar sind. Prophet Habakuk, Kapitel 1, Vers 1 bis 4. Habakuk heißt ja der Umklammerer, weil er so viel Schlimmes gesehen hat in seinen Visionen. Da will er vielleicht, das soll der Name wohl bedeuten, den Gott Israels umklammern und ihm um Hilfe anflehen. Ausspruch, welchen Habakuk, der Prophet, geschaut hat: Wie lange, Herr, habe ich gerufen in dieser gottlosen Zeit, füge ich hinzu, und du hast nicht gehört, ich schreie zu dir Gewalttat und du rettest nicht. Müssen wir bedenken, am Schluss kulminiert sich das im Antichristen. Aber damals hat er das erlebt unter Manasse. Warum lässt du mich Unheil sehen und schaust Mühsal an? Und Verwüstung und Gewalttat sind vor mir und Streit entsteht und Hader erhebt sich. Darum wird das Gesetz kraftlos, ja, so war es bei Manasse. Und das Recht kommt nimmer mehr hervor. Denn der Gesetzlose umzingelt den Gerechten. Das ist das unschuldige Blut, das vergossen wird. Darum kommt das Recht verdreht hervor. Nicht wahr? Kann man auch in der, je länger mehr in der Justiz bei unserer Zeit erleben, wie sie auch immer, immer fragwürdiger in vielen Dingen wird. Einfach, wo Gottlosigkeit ist, da ist keine Gerechtigkeit. Dann in Kapitel 2, Vers 4. Und da wird dann etwas von dem Antichristen selbst gesagt, das passt ganz bestimmt auch auf den Manasse 2, 4. Siehe, aufgeblasen, nicht aufrichtig ist in ihm seine Seele. Nicht wahr? Seine Seele ist nicht aufrichtig in ihm. Und dann dieses wunderbare Wort, das durch alle Zeiten gilt, der Gottlosigkeiten, Verführung, das dreimal wohl im Neuen Testament zitiert wird: Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. In der Zeit der Gottlosigkeiten, Verführung, muss der Gerechte durch seinen Glauben leben. Und dann noch Kapitel 3, Vers 2, Vers 18 und 19. Was nützt ein geschnitztes Bild, dass ein Bildner es geschnitzt hat, nicht wahr? Da könnte der Hintergrund gewesen sein, das Standbild, das Manasse, das er im Tempel aufgestellt hat. Was nützt ein geschnitztes Bild, dass ein Bildner es geschnitzt hat? Ein gegossenes Bild, und welches Lügen lehrt, dass der Bildner seines Bildes darauf vertraut, um stumme Götzen zu machen. Wehe dem, der zum Holze spricht, wache auf, und zum schweigenden Stein erwache, der sollte lehren, siehe, er ist mit Gold und Silber überzogen und gar kein Odem in seinem Innern. Das haben die Propheten sagen müssen in einer Zeit, wo sich das ganze Volk und der König vorne dran vor den Götzen niedergekniet hat und haben. Und dazu gehört jetzt für die Gemeinde ausgelegt das nächste, Kapitel 3. Nein, noch nicht. Und das nächste ist dann, dass er dann wirklich hineinschaut in die antichristliche Zeit, Kapitel 3, Vers 1 und 2. Gebet Habakuks des Propheten nach Schikionot. Herr, ich habe deine Kunde vernommen, ich fürchte mich. Herr, Belebe dein Werk inmitten der Jahre, inmitten der Jahre mache es kund. Im Zorn gedenke des Erbarmens, nicht dass in dieser große Vers auf die antichristliche Zeit, im Zorn gedenke des Erbarmens in der Mitte der Jahre, mache es kund. Da kann ich nicht stehen bleiben, weil ich ein anderes Thema habe, aber auch dazu wird es noch einiges zu sagen geben. Aber nun zur Gemeinde noch, was uns als Gemeinde betrifft in solch einer Zeit. Was unsere verfolgten Brüder betrifft, in den Ländern der Verfolgung. Auch wenn ich das vorlese, klingt so gut, kann man schön zitieren. Aber wenn man es dann erlebt, sieht alles anders aus, wenn du in Nordkorea in einem Lager hockst oder im Stalin, einem Lager im Galuk irgendwo saßest, nichts anzuziehen und dann eises Kälte, wie das gewesen ist durch Stalin mit den Polen und dann anschließend mit den Deutschen in gewissen Lagern. Nicht wahr? Dann sieht es anders aus. Trotzdem ein Wort Gottes. Ich aber will in dem Herrn, dem Jehova, frohlocken, nicht wahr? Mein Geist im Innern soll frohlocken, auch in schwerer Zeit. Will jubeln in dem Gott meines Heils, meiner Rettung. Üben wir es heute schon. Jubeln. Jubeln in dem Gott meiner Rettung, nicht der uns gerettet hat. Herr, Herr, ist Jehova, der Herr ist meine Kraft und macht meine Füße denen der Hindinnen gleich und lässt mich einherschreiten auf meinen Höhen. Die Hindinnen sind die Verkündigerinnen. Das, 3, Habakuk 3, 18, 19. Das kann natürlich sein, dass, ich habe die alte Elberfelder, es kann sein, dass in der Revidierten ein Vers mal versetzt ist. Wenn es mehr sind, dann gebe ich das normalerweise an. Stimmt so. Also, Habakuk 3, Vers 18. Habe ich gelesen, ich will jubeln dem Gott meines Heils und will frohlocken. Statt Heil müssen wir immer Rettung sagen, eigentlich. Und jetzt 19. Jehova, der Herr, ist meine Kraft und macht meine Füße denen der Hindinnen gleich und lässt mich einherschreiten auf meinen Höhen. Nicht? Das ist die Hindin. Jesaja 40 steht da, so was Ähnliches auch. Und ich glaube 52. Hindinnen, das sind die Verkündigerinnen. Und das steht da bei Timotheus dann, wir sollen verkündigen bis zum Schluss, bis zum Schluss. Er macht meine Füße den Hindinnen gleich. Auch in dieser Zeit wird das Zeugnis des Evangeliums nicht verstummen, bis der Herr kommt. Das ist die Geborgenheit, diese Verse, das ist die Geborgenheit, aber auch der Auftrag der Gemeinde in antichristlicher Zeit. Nächster Punkt, und das jetzt kommt es, für uns, sag ein bewusst mal für uns, die wir hier sitzen, die uns zu unseren Kreisen gehören, mit das Schönste. Oder, wer Jesus noch nicht kennt, noch nicht angenommen hat, auch etwas Gewaltiges. Ich lese 2. Chroniker 33, die Verse 10 bis 13. Habe ich schon mal gelesen, lese ich nochmal. Ich glaube, das geht jetzt um die Umkehr des Manasse, die finden wir nur bei Chronika. 2. Chronika 33, 10. Und der Herr redete zu Manasse und seinem Volk, aber sie achteten nicht darauf. Da ließ der Herr die Heerobersten des Königs von Asser über sie kommen, und sie nahmen Manasse gefangen und bahnten ihn mit ehernen Fesseln und führten ihn nach Babel. Und als er so bedrängt war, flehte er den Herrn seinen Gott an und demütigte sich vor dem Gott seiner Väter und betete zu ihm. Und er ließ sich von ihm erbitten und er hörte sein Flehen und brachte ihn nach Jerusalem in seine Königsherrschaft zurück. Es war dann eine kleine Königsherrschaft, heißt es irgendwo. Da erkannte Manasse, dass der Herr der wahre Gott ist. Manasse wird zum Darsteller
der Zurechtbringung des Bösesten, der bis dahin gelebt hat. Der frühere Evangelist Stoßberg, ich meine, er hieß Hans Stoßberg. Heinz. Jetzt habe ich immer gedreht, da oben, Hans, es hat nicht ganz geklickt. Heinz hieß er. Seine Tochter ist wahrscheinlich, wenn ich richtig verheiratet, Manfred Siebald, das könnte stimmen. Ja, stimmt, ja. Also, der frühere Evangelist Heinz Stoßberg von der Evangelischen Gemeinschaft, da gehörte ich dazu, die sich 1968 mit der bischöflichen Methodistenkirche zur evangelisch-methodistischen Kirche zusammenschloss, hat einmal bei einer Evangelisation über diese Umkehr gepredigt. Und das, wo ich jetzt sagte, einmal habe ich doch eine Predigt darüber gehört. Er sagte, dass er keinen schlimmeren Fall in der Bibel ausfindig machen könne als diesen. Keiner von den einst existierenden Personen der Bibel hätte so schwer gesündigt wie dieser. Und er gab dann zu verstehen, dass es keine Sünde gibt, auch bei keinem der Zuhörer, die nicht von Jesus Christus vergeben werden könnte. Hat alle Sünde getragen. Mit anderen Worten, Jesus hat alle Sünden hinausgetragen, alle, Johannes 1, 29, sodass tatsächlich keine Sünde auf dieser Welt nicht vergeben werden könnte. Jede Sünde wurde abgeladen in den Tiefen des Meeres, Micha 7, Vers 19. Und damit wird Manasse zum Modell für alle, die in gleicher Weise gesündigt haben oder noch sündigen werden. Dabei geht es auch um Sünden, die größer sind als die des Manasse. Und wer es jetzt noch nicht kapiert hat, ich sage es dann deutlich, auch die Sünde eines Antichristen kann der Herr vergeben und wird sie vergeben. Auf Golgatha wurde das Problem der Sünde geregelt. Sie ist hinausgetragen worden. Dieses ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt. Dadurch ist das Verhältnis zwischen Gott und der Schöpfung zunächst de jure, also nach dem Recht, geregelt worden. Offen ist jetzt noch die Regelung der Sündenfolge. Das sind die bösen Werke. Aha, so ist es bei mir zu Hause auch. Auf einmal geht es aus. Diese wird über das Gericht geregelt, sofern man in der Gnadenzeit nicht Vergebung erlangt hat. Ist klar, die kommen dann später ins Gericht. Und noch etwas ist offen. Der Glaube an Jesus Christus, das gehört zu jeder Rechtbringung und zu jeder Rechtfertigung dazu. Auch für die, die einmal im Feuersee oder sonst wo sind. Das gehört dazu. Es gibt zwei Arten von Glauben. Einmal durch Nichtschauen und einmal durch Schauen. Wir haben es erlebt durch Nichtschauen. Das ist eine große Gnade gewesen. Glauben und nicht schauen oder nicht schauen und trotzdem glauben, hat Jesus schon dem Thomas gesagt. Besser ist es, wenn du glaubst und nicht schaust. Und dann das zweite durchschauen. Das werden alle die erleben, die heute nicht glauben können, aber das Thema ist in der Bibel da. Besser ist es, durch nicht schauen zu glauben. Aber durchschauen ist möglich. Wenn man einmal Jesus sieht, wird der Glaube an ihn keinesfalls mit den Problemen verbunden sein, wie es heute der Fall ist. Als ist auch ein Glaube durch Schauen möglich. Jetzt gucke ich gerade, ob ich in meinem Manuskript das habe, was ich auch sagen will. Doch, da kommt's. Am Ende, wenn auch die Sündenfolge durchgerichtet ist und sich Gott aller erbarmt hat, wenn die Annahme Jesu, Glauben durch Schauen geschehen ist und die Befreiung von Sünde, Sündenfolge, und durch den Glauben an Jesu und das Ende des Gerichts über die bösen Werke vollzogen ist, dann ist der Weg frei für die Gemeinschaft mit dem Vater, dann ist der Weg frei für die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn, bis Gott alles in allem oder in allen sein wird. Und für diese Zurechtbringung gibt es ein Modell. Und dieses Modell heißt Paulus. 1. Timotheus 1. Ich bin der Vornehmste, das ist natürlich nicht gemeint, dass er ein vornehmer Sünder ist, natürlich. Ich bin der Erste aller Sünder. Aber Gott hat an mir Barmherzigkeit geübt, damit ich zum Prototyp, zum Vorbild für alle anderen werde, die nach mir kommen. Glauben durchschauen. Er hat durchschauen geglaubt. Und der Herr ist ihm in einer Weise erschienen, dass ein Paulus nicht anders konnte. Wer bist du, Herr? Und so werden viele andere auch fragen, wer bist du, Herr? Und dann ist der vornehmste aller Sünder klein geworden. Aus einem Saulus wurde ein Paulus, der Kleine, der Geringe. Und so werden sie alle letzten Endes in gleicher Weise sagen, wissen vor der Größe und Gewalt des Herrn und seiner Herrlichkeit, seinem Licht. Wer bist du, Herr? Und werden niederfallen, vor ihm wird sich jedes Knie beugen und bekennen wird jede Zunge, dass du bist Christus, der Herr, Gott zur Herrlichkeit. Manasse ist das Modell für die schlimmste Sünde und den schlimmsten Sünder auf dieser Erde, wenn wir einmal von Paulus jetzt absehen, weil er die Gemeinde Gottes verfolgt hat. Das Modell weist den Weg zum Ziel. Nicht wahr, wir können auch hier Paulus mit einschließen. Er hat die Gemeinde verfolgt. Die ganz schlimme Sünde, er sagt, das ist die schlimmste Sünde, ich habe die Gemeinde verfolgt. Manasse hat Leute, Gerechte in Jerusalem verfolgt. Der Antichrist wird die Gerechten und viele andere in der Zeit des Endes verfolgen. Sie werden alle dann zurechtgebracht werden durch Schauen. Manasse hat das noch nicht erleben können, aber der Herr hat zu ihm geredet. Und er kehrte um, er ist ihm doch auf irgendeine Art und Weise begegnet. Und jetzt kommt noch etwas, ich bin eigentlich meiner Zeit schon am Ende, aber das möchte ich nicht unterschlagen. Ich lese Ihnen noch ein paar Verse aus 2. Chronika 33. Anschließend wird der Manasse zum Bauherr. Ich sage das schon jetzt. Manasses Bautätigkeit ist nicht sehr bekannt in Jerusalem. Das merke ich auch, wenn ich in Jerusalem bin, wenn ich mit dem Mann gesprochen habe, der diese Magisterarbeit geschrieben hat. Es gibt sehr wenig Literatur, man weiß nicht so viel, aber eines ist Tatsache. Manasse hat an den Mauern Jerusalems gebaut. Und das ist für mich immer spannend, ich liebe die Mauern Jerusalems, also das ist eben so. Und wenn ich dann so die Führung mitmache, dann sagt man, das könnte von Manasse sein und das könnte von Manasse sein, da begegnet man ihm immer wieder. Da werden sich in den nächsten Jahren sicherlich noch die Dinge etwas verfestigen, man wird klarere Positionen bekommen. Im Ophel hat er gebaut, da im Südosten der Mauer oder der Stadt und einiges mehr. Was er gebaut hat, ist jetzt nicht so wichtig, nur dass er und dass er Wichtiges gebaut hat, das ist wichtig. Also, danach baute er die äußere Mauer für die Stadt Davids, das ist eine Sicherheitsmauer westlich vom Gihon im Tal und bis da, wo es zum Fischtor hineingeht und umschloss den Ophel. Und er baute sie sehr hoch und er legte Heeroberste in alle befestigten Städte in Juda. Und er tat die fremden Götter weg und das Götzenbild aus dem Hause des Herrn und alle Altäre, die er auf dem Berg des Hauses des Herrn und in Jerusalem gebaut hatte, und warf sie zur Stadt hinaus. Und er baute den Altar des Herrn wieder auf und opferte auf ihm Heilsopfer und Dankopfer. Und er befahl Juda, dass sie dem Herrn, dem Gott Israels, dienen sollten. Aber das Volk opferte noch auf den Höhen, jedoch nur dem Herrn, ihrem Gott. So ein bisschen Parallelopfer. Es gab viele gottlose Bauherren im Altertum, auch in der Neuzeit. Der größte Bauherr des Altertums, hört man auf den Führungen, die man in Jerusalem und Israel macht, immer wieder, war Herodes der Große. Dieser gottlose König erneuerte auch den Tempel in Jerusalem, auf den die Juden so stolz waren. Wenn wir vorstellen, sind die Juden und Tempel stolz, auch der Herodes, der ganz gottlose König, der hat den da renoviert und so schön gemacht, nicht wahr? Das passt irgendwie nicht zusammen. Ist das vielleicht auch ein Modell auf den Bauherrn des Tempels des Endes, also vor der antichristlichen Zeit? Wer weiß, ob da nicht auch der auflebende, hervorkommende Antichrist auch noch seine Finger mit drin hat. Jedenfalls wird den neuen Tempel im tausendjährigen Reich dann der Messias bauen. Bei Manasse kommt noch ein anderer Aspekt hinzu, wie auch bei Hiskia. Das waren Verteidigungs- und Sicherungsbauten natürlich. Und da musste dann der politische Rahmen auch stimmen. Da darfst du alles bauen, was du willst, nicht? Das ist eben so. Aber jetzt auf uns noch. Für die Gemeinde kommt dann noch ein symbolischer Aspekt hinzu. Wer zu Jesus gehört, baut am Reiche Gottes mit, nicht wahr? Wir bauen auf. Paulus schreibt, ich bin da, um aufzubauen, nicht zum Zerstören. Wer zu Jesus gehört, schützt sich vor dem Feind durch die Festung des Wortes Gottes. Wer das Wort nicht liest und wer nicht unters Wort geht, baut auch keine starken Festungen gegen den Feind auf. Natürlich muss ich nach dem Lesen das Wort auch tun wollen. Aber wo Jesus das Wollen gibt, gibt auch das Vollführen. Das sind zwei Philipperstellen. Ganz wichtig, Philipper 1,6 und Philipper 2,13. Ich habe es schon gesagt, Manasse gehört in der Archäologie mehr und mehr zu einem wichtigen Bauherrn in Jerusalem. Noch ist nicht alles erforscht, aber sein Name ist untrennbar mit den Mauern von Jerusalem verbunden. Und so möge uns auch schenken, dass uns der Herr in einer Festung hält und dass wir selbst aber die bösen Festungen dann aber auch zerstören dürfen. Irgendwo in 2. Korinther 5 steht das. Wenn Sie mir jetzt, bin ich eigentlich fertig, aber wenn Sie mir jetzt noch ein paar Minuten geben, erzähle ich noch, mache ich noch eine Ergänzung, einen Schluss. Ich darf. Wer hat es gestern geheißen? Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Hat niemand Nein gesagt? Haben Sie zugestimmt vielleicht? Also, ein Schluss, der sich so am Rande noch dazugehört. Wissen Sie, wer Sir Herbert Samuel war? Es gibt in Tel Aviv, in jeder Stadt, in jeder großen Stadt in Israel, gibt es eine Herbert-Samuel-Straße. Die in Tel Aviv, die Strandstraße, ist ein Stück weit die Herbert-Samuel-Straße. Herbert Samuel war der erste britische Hohe Kommissar, den die Engländer, das war wohl 1922, nach Palästina schickten. Der Völkerbund hat ja den Engländern das Mandat über Israel oder Palästina gegeben. Er war der erste Hohe Kommissar. Sir Herbert Samuel war selbst Jude, wohl auch religiös. Die Intensität seiner Religiosität kenne ich nicht. Die britischen Hohen Kommissare wohnten ab 1930 dort, wo heute das UNO-Hauptquartier ist. Das ist die Verlängerung der Haßpromenade. Also wenn Sie mit mir nach Jerusalem gehen würden, ich würde mit Ihnen 150% auf die Haßpromenade gehen und auf diese Straße, da könnten Sie wunderschön nach Jerusalem schauen. Damals zur Zeit von Sir Herbert Samuel, muss der Palast des Nazif, also der Palast des Hohen Kommissars, dort gebaut worden sein. Der Herbert Samuel wohnte allerdings im Anwesen der Kaiserin Auguste Victoria. Heute heißt das Auguste Victoria Compound. Das war also die Gründung durch Kaiser Wilhelm und seine Frau Auguste Victoria. Und er hat dort dann gewohnt, nachdem auch Deutschland besiegt war. Die Juden in Deutschland und Palästina freuten sich sehr, dass er als Hoher Kommissar ausgewählt worden ist. Am ersten Sabbat nach seiner Ankunft war er in einer Synagoge in der Altstadt anwesend, um am Sabbatgebet teilzunehmen. Dieser Sabbat war allerdings ein besonderer. Es war der erste Sabbat nach dem 9. Av. Der 9. Av wurde jetzt im August gefeiert, nur noch, glaube ich, im Juli war es dieses Jahr noch. Am 9. Av war die Zerstörung des ersten und besonders des zweiten Tempels. Und dieser Tag ist ein Trauertag, da wird am 9. Av wird dieser Sache in Trauer gedacht. Die Zeremonien, da kann ich Ihnen jetzt nicht erzählen, einfach weil jetzt sonst die Zeit zu sehr strapaziert wird. Der Sabbat nach dem 9. Av, der erste Sabbat nach dem 9. Av, wo man der Zerstörung des Tempels gedenkt, ist ein ganz besonderer Sabbat. An diesem Tag, der Sabbat nach dem, ist aber ein Tag, an welchem des Trostes Gottes gedacht wird. Es ist der Sabbat Nachamu, nach der bekannten Stelle aus Jesaja 40. Nachamu, tröstet mein Volk. Das muss Jerusalem in der Altstadt. Es war ja noch längst vor 1947, 1948.
Es muss eine bekannte oder größere Synagoge gewesen sein, wie wir gleich sehen werden. Wer las den Abschnitt aus der Haftorah, also aus den, nach der Torah kommt die Haftorah, das ist dann die Propheten, der Anhang, die Prophetenstelle. Wer las den Abschnitt aus den Propheten an diesem Tag? Es war der ranghöchste Anwesende in der Synagoge und das war Sir Herbert Samuel. Es wird berichtet, dass alle Betenden sehr emotional berührt waren von dieser Lesung. Bei allen war das Gefühl da, dass da jemand da war, der tatsächlich wie ein jüdischer König in Israel war. Wie? Nicht er. Nach der Lesung des Abschnitts aus den Propheten kommt die Segnung, in der Gott verspricht, dass ein jüdischer König in Israel sein wird, kein Fremder. Die Versammlung fügt hinzu, auf seinem Thron wird kein Fremder sitzen. Die Bedeutung ist, dass kein fremder König auf dem Thron des Königs von Israel sitzen wird. Als der Hohe Kommissar diese Worte gelesen hatte, stand Rabbi Koch auf, der Chefrabbiner von Israel, und wiederholte diese Worte mit lauter Stimme. Koch ist ein berühmter Rabbi in Israel, damals 22, gibt auch eine Kochstraße in Jerusalem, kleine Sträßchen nur in Jerusalem, aber ist ein bekannter Mann. Also, da stand der Rabbi Koch auf, der Chefrabbiner, und wiederholte diese Worte mit lauter Stimme. Alle in der Synagoge fühlten, dass dies tatsächlich die Zeit der Erlösung war. Hier war ein jüdischer König, wenn auch nur eine Art König, der in Israel das Versprechen vorliest, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird und dass kein fremder König und kein fremder König auf dem Throne Israels und Davids sitzen wird. Aber nicht nur die beteten, waren bewegt. Herbert Samuel selbst sagte Jahre später, dies war die Zeremonie in meinem Leben, die mich am meisten innerlich bewegte. Welche Beurteilung allerdings die Politik des Hohen Kommissars vor Ort betrifft, so muss man hier in der einschlägigen Literatur nachlesen, ganz so koscher ist die auch nicht. Zumindest scheint mir diese Politik die erlebte Wirklichkeit, also dann die erlebte Wirklichkeit nicht ganz zu der geweckten Hoffnung passen. Warum erzähle ich diese Geschichte? Israel wartet mit Recht auf den Tag der Erlösung und einen richtigen König in Israel. In seiner falschen Schriftinterpretation, insbesondere hinsichtlich des Messias, wird es eines Tages zu leichtgläubig, einen falschen Messias und eventuell falschen König anerkennen. Mit Sir Herbert Samuel war das nur ein kleines Zwischenspiel. Eins bei Bar Kochba und die ihn nicht mochten, sagen, er hieß Bar Kosiba, das ist der Sohn des Lügens, was das Judentum dem Rabbi Akiba zu verdanken hatte, der den Bar Kochba zum Messias erklärte, da war diese Sache existenzvernichtend. In der Zukunft wird noch einer auftauchen, dem sie wahrscheinlich mit größter Überzeugung nachlaufen werden, der sich aber als der Antichrist und größte Feind Israels entpuppen wird. Wenn einer, sagt Jesus, in seinem mich verwerft ihr, auch wenn einer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Und das haben schon unsere Väter gesagt. Sie werden meinen, sie hätten den Richtigen und nehmen den Falschen. Aus ihrer Sehnsucht heraus, nach einem wahren König Israels, der wiederkommen soll, werden sie den Falschen erwählen. Und warum das alles und dann die Gerichte? Daniel 12 kann man nachlesen, bis die Kraft des heiligen Volkes zerstört ist, nicht wahr? Und jetzt ganz zum Schluss. Alle hat Gott in den Unglauben eingeschlossen. Er wird sich aber aller erbarmen. Römer 11, Vers 32. Der König, der Messias, wird alles neu machen. Gott segne uns. Jetzt darf ich noch mit Ihnen zum Schluss beten. Ja, Herr Jesus, habe du Dank, dass du einmal alles neu machst und auch die dunklen Stellen voll Licht machen wirst. Die Geheimnisse der Finsternis wirst du hervorbringen und ans Licht stellen. Wir haben gehört in diesen Tagen, du schaffst die Finsternis.
Ja, du schaffst sie, aber du wirst sie mit Licht füllen und alles wird neu werden, alles wird verwandelt. Wenn wir einmal in alle Geheimnisse hineinschauen, was du verborgen hast, was du offenbaren wirst, dann werden wir staunen noch einmal anbeten, dann wird unsere Seele dich erheben und unser Geist frohlocken. Ja, Herr, das wollen wir heute schon tun. Unsere Seele soll dich erheben, unser Geist soll frohlocken. Aber unsere Seele, wie wir gelesen haben, möge doch nicht sich mit den dunklen und falschen Dingen verbünden, sondern möge sich doch zu dem Geistlichen hinwenden, zu dem Göttlichen. Nun segne uns an diesem Tag und segne unsere Konferenz weiterhin und sei und bleibe du bei uns, du großer Gott. Dir allein gebührt Ehre und Anbetung. Amen.